Also irgendwie weiß jeder, dass, naja, dass das, worum es heute gehen wird, dieser Titel, ich weiß gar nicht, wie der offizielle Titel heißt, war das nicht Sechs Tipps vom Erfinder? Absolute Mogelpackung, ist klar, oder? Ich kann darüber nicht mit euch reden. Man müsste mal mit Ehepaaren darüber reden. Das müsste mehr von der Kanzel gepredigt werden, keine Frage. Aber so wirklich über das, was dann abgeht, also da, wo es richtig losgeht, so bettmäßig, ja, darüber können wir nicht reden. Also können schon, aber das werde ich nicht tun. Ich muss mit euch über was anderes reden, was insofern alles ein bisschen schwieriger jetzt. Ich werde versuchen, es trotzdem so zu machen, dass ich niemanden völlig langweile. Und selbst wenn ihr schon wisst, was am Ende rauskommt, nämlich der Versuch, euch dafür zu motivieren, tatsächlich bis zur Hochzeitsnacht zu warten. Ich versuche es so zu machen, dass ihr danach versteht, warum das wirklich gut ist. Jetzt hätte ich gerne meine erste Folie. Ach so, kann ich das noch was anderes machen? Jetzt F5. Okay, Licht aus. Das auch. Kann man das lesen oder ist das einfach zu dunkel? Na gut, ich lese es vor. Das geht ja auch. Also, was es alles vor der Hochzeitsnacht zu lernen gilt. Okay, das ist mein Thema. Nicht so sehr, was passiert in der Hochzeitsnacht. Das können wir miteinander besprechen. Wenn ihr darauf zugeht, dann mache ich gerne einen Crashkurs Hochzeitsnacht für Anfänger und Fortgeschrittene. Kein Problem. Heute schauen wir uns an, was kommt davor. Ich bin nun, wie gesagt, ein Technik-DAO und das geht noch weiter. Ich bin Mann. Das heißt, als Mann lese ich grundsätzlich keine IKEA-Aufbauanleitungen. Vor allem nicht, wenn es sich um ein Billigregal handelt, weil Billigregale, das klingt schon nach billig. Ja? Ich und mein Akkuschrauber, das muss einfach reichen. Ja, das tut es dann auch. Und als ich fertig war, hatte ich noch ein Teil übrig, nämlich die Rückwand. Billigregal ohne Rückwand, also stehst da und hast dann die Rückwand in der Hand und denkst dir, ja, also zwischen 12 und 13 hier, ja, dieser Schritt und dieser Schritt, diesen Schritt hatte ich vergessen, ja, dieses, bevor du das anbaust, musst du das einschieben. Ich hätte das schon mal schnellerweise angebaut, ja, und dann kam das nicht mehr rein. Und das, was ich bei diesem, tja, was ich da gelernt habe, war, wenn du keine Rückwand einbaust, wenn du dich an die Reihenfolge nicht hältst, wie IKEA das vorgibt, dann wackelt dein Regal. Frage, warum erzähle ich euch das? Naja, ist ein Prinzip dahinter. Das Prinzip heißt, Reihenfolge, wie ich an eine Aufgabe rangehe, ist wirklich wichtig. Weil ich mich nicht an die Reihenfolge mit dem Aufbau von diesem Regal gehalten habe, habe ich am Ende ein wackeliges Regal rausbekommen. Und bei einem Regal ist das nicht so schlimm. Ja, ich und mein Akkuschrauber und 5 Minuten später war das wieder erledigt. Das Problem ist, wenn du dich nicht an die Reihenfolge hältst, wie man eine gute Ehe baut, dann bekommst du eine wackelige Ehe. Und eine wackelige Ehe repariert sich nicht in 5 Minuten. Da bekommt man das Wackelige, das Instabile, das nicht ganz Richtige eigentlich erst mit, wenn Krisen und Nöte und Versuchungen im Leben auftreten und man mit einem Mal merkt, dass das, was ich da an Ehe habe, den Stürmen des Lebens nicht wirklich gewachsen ist. Und deswegen diese Frage, wie kann ich ein gutes Fundament legen in puncto Ehe? Ich muss ja immer zu einigen Dingen stehen, wenn man dann so hier vorne steht, muss man ja von sich was preisgeben. Am Montag ist mein Ruhetag. Und am Ende eines guten Ruhetags schaue ich mir gerne einen guten Actionfilm an. Und man glaubt es kaum, man kann von mittelmäßigen Actionfilmen etwas lernen. Also letzten Montag, da war der Film Sanctum dran. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, so Höhlentaucher werden in so einem Höhlensystem halt eingeschlossen, alles unbekannt, ja, können nicht zurück, müssen also nach vorne und schwimmen da durch. Und ganz interessant, fand ich sehr überraschend, so relativ früh stirbt die letzte Frau von dem Trupp. Ja, meist bleibt ja eine Frau bis zum Schluss übrig bei einem Actionfilm. Aber hier war der Film relativ schnell Frau entleert. Und ich dachte mir, und in dem Film kommt es, als diese Frau stirbt, ist eigentlich eine erfahrene Bergsteigerin, stürzt in so einen Strudel rein, ja, so, und ist dann auch wirklich weg. Und der Anführer von dem Trupp, der bleibt relativ entspannt, nüchtern, könnte man auch sagen. Sein Sohn geht dann zu ihm hin und sagt, boah, wie kannst du so kalt sein? Und dann hat er etwas gesagt und das fand ich toll. Sinngemäß sagte er, weißt du, die Frau hat drei Entscheidungen getroffen. Erstens, sie ist hier runtergekommen in die Höhle, zu dem Höhlentauchen, obwohl sie eigentlich gar keine Erfahrung mit Höhlen hat. Zweitens, sie hat sich geweigert, den Neoprenanzug zu tragen, obwohl es kalt ist. Und drittens, sie hat nicht auf mich gehört, als ich ihr sagte, sie soll nicht das Messer nehmen, um sich ihre eingeklemmten Haare abzuschneiden. Und jetzt? Jetzt ist sie tot. Ich dachte, das ist ein tolles Beispiel. Es ist ein starkes Beispiel für ein zweites wichtiges Prinzip. Und dieses Prinzip lautet, Leben ist kein Spiel. Ich mache viel mit Jugendlichen. Also besorge ich mir ab und zu mal so PSP3, also PlayStation 3er Spiele, ja, so, um mal zu schauen, wie das geht. Also mit meinen dicken, knubbeligen Fingern bin ich da nicht der Beste. Ich weiß noch, hatte vor kurzem mal Red Dead Redemption mir ausgeliehen und da muss man am Anfang mit so einem Pferd so ein Wettrennen, ja. Ich weiß nicht, wie viele Anläufe ich hatte, bis ich dieses dusselige Rennding hinter mir hatte, ja, und weiter. Das war nur so ein Einführungsding. Also ist nicht ganz meine Welt, macht mir auch nicht so riesig viel Spaß, aber mich interessiert das einfach. Und bei jedem Spiel ist es folgendermaßen, wenn du irgendwo nicht mehr weiterkommst, naja, plopp, bist du wieder da, wo du angefangen hast. Das ist immer so dieses, ja, du versuchst die Aufgabe zu lösen und wenn du es nicht schaffst, es ist eben ein Spiel, dann kriegst du einen neuen Durchlauf. Du darfst nochmal von vorne. Und wenn du zum 83. Mal versuchst, mit deinem Pferd da durchzureiten, dann machst du es 83 Mal. Alles ist gut. Leben ist aber eher wie das da. Leben ist, du triffst Entscheidungen und ob du willst oder nicht, und das ist das Drama dabei, du kriegst nicht ein, gehen Sie zurück zum letzten Speicherpunkt. Du kannst den Level nicht nochmal durchlaufen. Du kannst es nicht nochmal probieren, sondern die Zeit ist einfach weitergelaufen. Du hast Entscheidungen getroffen und wenn diese Entscheidungen Mist waren, dann kannst du dich in den Hintern beißen. Aber sie werden dein Leben prägen. Ein Junge aus der Jugendgruppe, die ich betreue, hat sich in diesem Frühjahr entschieden, mal eine Pause zu machen von Gott. Hatte sich verliebt, Hals über Kopf, ja, so das volle Programm. Sie wollte so vom Glauben nichts wissen. Er ist von zu Hause ausgezogen, Party machen, Sex haben. Und kaum war der Sommer vorbei, war die Beziehung vorbei. Man sieht das ja immer ganz schön, wir sind ja modern, ja, Facebook, wenn sich der Beziehungsstatus wieder ändert, ja, du weißt, es ist vorbei. Zurückbleibt eine schwangere Frau, Ex-Freundin, ein junger Mann mit einem zerplatzten Traum von dem gemeinsamen Glück, von einem Scherbenhaufen namens mein Leben. Wisst ihr, und selbst wenn er die Kurve kriegt, selbst wenn das Kind am Leben bleiben darf, 3 Monate haben gereicht, um sein Leben, seinem Leben auf Jahrzehnte hinaus eine Schlagseite zu verpassen. Danach ist einfach nichts mehr so wie vorher. Er taugt noch als abschreckendes Beispiel, ja? Aber glaub mir, er hat sich das nie so gedacht. Nie. Leben ist kein Spiel. Und wir leben in dieser Spielegesellschaft. Ja? Deswegen, ich weiß, wir glauben das kaum. Aber Leben ist wirklich kein Spiel. Du triffst Entscheidungen und es kann sein, dass du falsche Entscheidungen triffst, die du tatsächlich ein Leben lang bereust. Und das sind vor allem, denke ich, in eurem Fall Entscheidungen, die zu tun haben mit dem Thema Sex. Und deswegen, auch wenn ich wie so ein Dino hier vorne stehe, ja, wie so jemand, der eigentlich schon ausgestorben sein müsste, der noch an Dinge glaubt, an die vielleicht sonst keiner mehr glaubt, Ich möchte mit euch einsteigen in dieses Thema. Was muss man eigentlich vor der Hochzeitsnacht lernen? Und bevor wir das machen, den wichtigsten Satz zu diesem ganzen Thema mit euch betrachten. Und dieser Satz stammt aus einem Buch, was ich persönlich sehr schätze, dem Hohelied. Es ist ein Satz, der dreimal darin vorkommt. Hohelied 2, Vers 7, ich lese euch das vor. Da sagt oder da schreibt Salomo und legt es dann Sulamit in den Mund. Sie sagt, ich beschwöre euch, dass ihr nicht weckt, noch aufweckt die Liebe, bis es ihr gefällt. Vielleicht ist jemand da, der sagt, Salomo und Ehe, war das nicht der mit den 1000 Frauen? Ja, stimmt. Ich gebe zu, dass Salomo nicht alles richtig gemacht hat. Salomo hat leider im Umgang mit Frauen sich noch ein bisschen dusseliger angestellt als sein Vater. Das muss ich zugeben. Auf der anderen Seite ist Salomo zwar einer, der in puncto Frauen völlig versagt hat, aber gleichzeitig, wenn es um die Theorie geht, man hat das ja manchmal, ja, Leute, die in der Theorie unglaublich stark sind, Jesus sagt das über die Pharisäer, macht das, was sie sagen, aber folgt nicht ihrem Lebensvorbild. Und so ist das hier auch. Er ist weiser als alle Menschen und gleichzeitig, obwohl er theoretisch alles drauf hat, total brillant ist, in der Praxis versagt er. Und wir können einfach nur uns das Hohelied anschauen. Und ich kann euch das nicht mit letzter Sicherheit beweisen, aber ich glaube, das Hohelied, ich glaube, dass die Frau, die darin vorkommt, das ist eine Liebesgeschichte, Salomo und Sulamit. Ich glaube, dass es die Liebesgeschichte nie gab. Ich glaube, dass Sulamit keine wirkliche Person ist. Das liegt schon daran, dass der Name eigentlich Frau Salomo heißt. Das ist eigentlich kein echter Name, ist eher ein Titel. Und ich glaube, dass Sulamit entstanden ist im Kopf von Salomo, als er reflektiert hat über sein eigenes Leben und sich die Frage gestellt hat, wie wäre es eigentlich richtig gewesen? Dass sie das Wunschbild ist von der Frau seiner Träume, die er nie hatte. Gerade weil er mit den Frauen so schlecht umgegangen ist. Ich beschwöre euch, dass ihr nicht weckt, noch aufweckt die Liebe, bis es ihr selber gefällt. Dreimal kommt der Text im Hohelied vor. Das heißt, er ist wirklich wichtig. Das mag jetzt platt klingen, aber wenn etwas dreimal in einem Lied steht, dann ist das die wichtigste Aussage des Liedes. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon Lieder geschrieben? Ja, wenn man Lieder schreibt oder man ein Gedicht geschrieben, ja, oder man einen Liebesbrief geschrieben, da fangen wir ganz simpel an. Eine Liebes-E-Mail, eine Liebes-SMS. Und mal fangen wir ganz simpel. Ja, also irgendwas, ich möchte dem anderen irgendwas Nettes sagen. In dem Moment, wo ich poetisch werde, denke ich nach. Also das mache ich vielleicht nicht bei einem Deutschaufsatz und das mache ich vielleicht auch nicht so, wenn ich vor mich hinsimse. Aber in dem Moment, wo ich merke, jetzt kommt es irgendwie drauf an, ich will wirklich was weitergeben. Ich will ein Lied schreiben, einen Liebesbrief, will dem anderen sagen, wie toll ich ihn finde. Dann denke ich genau nach, was ich sagen will. Das heißt, ein Liebeslied ist von seiner Struktur her Wort für Wort, Bild für Bild, Aussage für Aussage durchdacht. Es gibt eigentlich kaum etwas Durchdachteres. Vielleicht noch der Römerbrief. Aber ansonsten würde ich sagen, kurz dahinter kommt schon Hohelied. Einfach nur von dem, was jemand an Grips reingesteckt hat. Ich habe selber schon Lieder geschrieben. Ich weiß einfach, du sitzt da und manchmal feilst du an einer Zeile. Da ist der Abend schneller vorbei als die Zeile geschrieben. Weil du hast eine Idee und du willst sie in griffige Worte packen. Und du suchst und suchst und suchst. Und Salomo hat gefunden. Und dreimal schreibt er in seinem Hohelied, in diesem Lied der Lieder, das ist die Nummer 1 der alttestamentlichen Kuschelrock-Charts. Ganz oben. Das Lied, was man sich zugesungen hat, wenn man so richtig in Flammen stand. Dreimal schreibt er, ich beschwöre euch, dass ihr nicht weckt, noch aufweckt die Liebe, bevor es ihr gefällt. Damit wir uns richtig verstehen, das Hohelied ist eigentlich nicht für euch geschrieben, weil es ist eigentlich für Ehepaare. Das Hohelied dreht sich um Ehe. Es dreht sich genau gesagt um die Frage, wie entwickle ich eine leidenschaftliche Ehe? Leidenschaft, sexuelle Leidenschaft, ist eine durch und durch göttliche, christliche Tugend. Wird nicht so super oft von hier vorne gepredigt, aber dafür gibt es ja auch ein ganzes Buch in der Bibel, nämlich das Hohelied, damit wir nicht dran vorbeigehen. Gehen wir trotzdem, weil wir dann sagen, ja, das Hohelied, das bezieht sich doch eigentlich nur auf die Liebe Gottes zu Israel oder ein bisschen netter Gottes zur Gemeinde, ja, das muss man so in Bildern verstehen. Da bin ich skeptisch. Sehr skeptisch. Lest es, wie es da steht. Erotisch, leidenschaftlich, Gottes Ideal von einer Ehe uns vor Augen malen, wo nach Jahren und Jahrzehnten es zwischen den beiden noch knistert, es noch richtig brummt, wo man sagt, boah, wie schaffen die das? Wo am Ende vom Hohelied, da wird das ältere Ehepaar beschrieben, ja, sie hat schon so ein bisschen Bauch von den Kindern und so, ja, und dann sagt sie zu ihm, ey, komm! Lass uns einen kleinen Ausflug machen. Lass uns nur du und ich nochmal in die Berge gehen. Und ich habe da so ein Hütchen vorbereitet. Und weißt du, da kuscheln wir mal so wieder wie in alten Tagen und so ein bisschen was Neues probieren wir aus. Das ist Hohelied 7. Da wollen wir hin. Das ist Gottes Leidenschaft. So stellt sich Gott Ehe vor. Eine Ehe, wo einem so wohlige Schauer der Sinnlichkeit über den Rücken laufen, wenn man an seine Frau denkt, mit der man schon lange verheiratet ist. Eine Ehe, wo kein Platz ist für Monotonie, ja, wo man einfach immer miteinander sich weiterentwickelt. Das ist Gottes Idee von Ehe. Und wer dazu ein bisschen mehr lesen will, ich habe hier auf meiner Homepage frogwords.de, mein Spitzname ist der Frosch, deswegen Frog Words, Worte vom Frosch, ja, war einfach noch als DE-Domain zu haben, ja. Also, frogwords.de, da gibt es /Hohelied einen ganzen großen Bubbel. Also wenn ihr sagt, oh, das interessiert mich als Thema so ganz grundsätzlich, hört euch Predigten zu dem Thema Hohelied an. Ich habe auch ein kleines Skript dazu geschrieben, das könnt ihr von mir haben, ich habe es dabei über das gesamte Buch. Heute interessiert mich nicht das Ganze. Mich interessiert nicht so sehr, wie sollte Ehe aussehen. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Thema ist in unseren Gemeinden, wo wir herkommen. Aber das ist nicht unser Thema. Unsere Frage ist eine andere. Unsere Frage, wir lesen das, ich beschwöre euch, dass ihr nicht weckt noch aufweckt die Liebe, bis es ihr gefällt. Wir begreifen, es ist die wichtigste Aussage, im Hohelied irgendwie. Es ist die Aussage, die kurz und knapp zusammenfasst, was ich verstanden haben muss, wenn ich eine gute Chance haben will, bei einer Art von leidenschaftlicher Ehe anzukommen, wie Gott sie sich vorstellt. Was bedeutet das, was Salomo hier Sulamit in den Mund legt? Was bedeutet diese Warnung? Ich beschwöre euch, in Wirklichkeit ist das nicht ein echter Schwur. Ein Schwur durfte im Alten Testament nur im Namen Gottes. Ja, das ist eigentlich was anderes. Hier wird nur die Stilistik eines Schwurs verwendet, damit jeder begreift, Vorsicht, aufgepasst, jetzt kommt was wirklich Wichtiges. Und deswegen schwört sie auch, und das ist süß, im Original heißt es dann, bei den Gazellen und bei den Hirschkühen. Habe ich euch jetzt nicht dran geschrieben. Aber der ist so ein bisschen mit Bildern. Ja? Halt Poesie, klar. Ja? Und jetzt ist die Frage, wozu oder wofür stehen bitte Gazellen und Hirschkühe? Das ist wichtig jetzt. Ja? Weil wenn wir das nicht verstanden haben, verstehen wir den ganzen Text nicht. Also sie beschwört bei den Gazellen und den Hirschkühen. Und wenn man sich ein bisschen einarbeitet in die Symbolik dieser beiden Tiere, dann stellt man fest, da muss man gar nicht lange suchen, dass die Gazellen, vor allem die kleinen Gazellen, ich weiß nicht, wie ich das jetzt, ohne dass ich danach Ärger von der Gemeindeleitung bekomme, wir machen mal ein Gedankenexperiment. Wir stellen uns einfach mal zwei kleine Kitze vor, ja, so Rehkitze, ja, wie sie so mit ihren Näschen so ein bisschen so im Gras stochern. Ja? Habt ihr das so? Habt ihr so einen kleinen Park hier in der Nähe? Kitzchen. Ja? So haben wir zwei Stück. Okay? Und wenn Salomo die beiden sieht, dann denkt er an zwei andere. An etwas, was immer im Doppelpack vorkommt. Was damals noch nicht von einem BH gezähmt wurde. Und was, wenn man davor steht und einer Frau begegnet, die nur so ein paar Überwürfe hat und keinen BH, hat man den Eindruck, dass da zwei so Gazellen, nein, quasi so Kitzchen, ja, so rausstupsen, ja? Entschuldigt, das ist das Bild, was soll ich sagen, ja? Also, die Kitze der Gazelle stehen im Hohelied einfach für die Brüste der Frau. Für dieses zarte, so ein bisschen neugierige, ja, was so ein bisschen rausstupst, ja? Wie gesagt, das ist noch BH, vor BH-Zeiten. Und von daher alles ein bisschen lebendiger. Die Hirschkuh schreibt das nicht in einem Liebesbrief, meine liebe Hirschkuh. Es kommt nicht an, ich verspreche es dir. Es sei denn, du heiratest eine Theologin, die über das Hohelied promoviert hat. Das mag gehen, aber ansonsten lass es sein. Wir schauen uns am Nachmittag noch einen anderen Vers an. Da sagt er zu ihr, meine liebliche Hirschkuh. Und beschrieben wird eine Frau, um genau zu sein, die Frau, mit der er in seiner Jugend geheiratet hat. Und es wird beschrieben, wie er in dieser Liebe zu dieser Frau, und auch da ist die Betonung auf der sexuellen Seite, einfach in Rausch und Taumel verfällt. Die Gazellen, die Hirschkühe sind im Hohelied ein Bild für den Genuss der ehelichen Liebe. Okay? Und jetzt schreibt Salomo, ich beschwöre euch genau dabei, dass ihr nicht weckt, noch aufweckt die Liebe, bis es ihr gefällt. Also es geht nicht darum, es geht nie darum, dass man sich nicht verlieben darf. Das ist ein völlig normaler Bestandteil des menschlichen Lebens. Ja? Er sieht sie und boah, sie sieht ihn und sagt boah. Ja? Also das gehört irgendwie dazu. Aber es gibt einen Punkt von Liebe, die sexuelle Seite der Liebe. Wenn du die zu früh aufwächst, wir könnten auch sagen, wenn du zu früh intim wirst, dann steckt da drin kein Segen, sondern für den Rest deines Lebens, für deine Ehe, für das, was du dir an Glück und an Partnerschaft und Tiefgang und Leidenschaft wünschst, da steckt ein Fluch drin. Und deswegen heißt dieser Satz, pass auf, dass du die Freuden der körperlichen Liebe und die damit einhergehenden Emotionen nicht unterschätzt. Sei bitte vorsichtig. Da steckt eine Kraft hinter dieser sexuellen Seite, die in dir schlummert. Die ist so gewaltig, dass du das nicht mehr, wenn du es einmal losgetreten hast, das ist wie so eine Lawine. Ja, am Anfang nur so ein kleiner Ball. Ja, schmeißt so, ja, so ein Schneefeld, schmeißt du so einen kleinen Schneeball runter und der kullert so ein bisschen. Dann so, der wird aber groß. Ja, und dann irgendwann unten im Tal kommt eine Lawine an. Das ist etwa hier die Geschichte. Ja, du machst eigentlich nicht viel. So plopp, ja, ein bisschen Petting hier, ein bisschen heftiger Küssen vielleicht da. Nichts Schlimmes. Ja, machen doch alle. Ja. Ja, kleiner Ball, blub, 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 und rum. Am Ende schwemmt es dein Leben weg. Und das ist, finde ich, in einer Gesellschaft, in der wir leben, einer von Sex durchdrungenen Gesellschaft, da ist dieses Thema, finde ich, nicht ernst genug zu nehmen. Wir müssen uns überlegen, wie wir, wenn wir Gottes Ideal von Liebe und von Ehe leben wollen, und Gottes Ideal ist ein Ideal, was auf Dauer angelegt ist. Es geht nicht darum, mal 2, 3, 5 Jahre so ein bisschen, ja, und einer schenkt dem anderen ein rotes Plüschherzchen und der andere sagt immer nur noch Schmuckibausi und sonst irgendwelche Sachen. Ja. Das kannst du auch haben. Was du eigentlich brauchst, ist ein Modell, eine Idee, wie du leidenschaftliche Ehe nicht mit 25 lebst, sondern sagen wir mit 35, mit 45, hey, mit 55, 65? Ich weiß, für die meisten von euch ist die Zahl 65 und die Idee Sex zwei Dinge, die man nicht zusammenbringt. Aber ich habe gehört, das geht da immer noch. Von einem Prediger, der auf der Kanzel stand und sagt, ich freue mich schon, wenn ich nach Hause komme. Und ich habe das gehört und ich dachte mir, boah, ist das schön, ja? Also mindestens noch 20 Jahre Spaß. Aber das ist nicht die Regel. Die Frage ist, wie baue ich so eine Ehe, wo ich wirklich mit 65 sage, Mann, hoffentlich ist dieser Predigtermin bald vorbei, ja, weil ich habe echt Lust. Wie mache ich das? Und darum dreht sich's, wenn Salomo hier dreimal diesen Punkt bringt. Wenn du ein Fundament legen willst für eine Ehe, die einfach auf Dauer angelegt ist, dann muss dieser Satz im Zentrum stehen. Ich beschwöre euch, dass ihr nicht weckt noch aufweckt die Liebe, bevor es ihr selber gefällt. Dann musst du dir sagen, wenn ich einen Fehler nicht begehen will, du kannst viele Fehler machen, okay? Du kannst dich in die Falsche verlieben, ja? Du kannst, was weiß ich, ja, den Falschen irgendwo treffen, ja, von mir aus, und es geht ein bisschen, aber einen Fehler machst du nicht. Und das ist der da. Du wächst die Liebe, du wächst die sexuelle Seite der Liebe nicht auf. Punkt. Du wirst nicht zu früh intim. Du lässt Sexualität das sein, was es sein will. Sahnehäubchen auf einer Beziehung, die ein ganz anderes Fundament hat. Sex taugt nicht als Fundament. Sex gehört in eine Beziehung und dann heißt es hier, bis es ihr selbst gefällt. Und die Frage, wann gefällt es der Liebe, aufgeweckt zu werden? Die Antwort im Hohelied ist ganz klar, in der Hochzeitsnacht. Wenn ihr meinen persönlichen Tipp haben wollt und zu meinem Seminar kommt, Hochzeitsnacht für Anfänger und Fortgeschrittene, würde ich euch sagen, macht es einen Tag später. Das ist noch ein Tipp, den gebe ich einfach nur mit. Weil die Hochzeitsnacht, wenn man so viel gefeiert hat und vielleicht auch ein bisschen Alkohol getrunken, ist kein guter Punkt, das erste Mal zu machen. Aber trotzdem, vorher es zu machen, ist ein absolutes No-Go in der Bibel. Also, Gottes Eheideal, ganz kurz zusammengefasst, vor der Ehe falsch. Das ist übrigens auch falsch, ja? Ja, also wir machen es nicht vorher und wir hören auch nicht wieder auf mit Ehe, sondern wir gehen richtig in die Ehe rein und dann bleiben wir drin, weil wir ja ein gutes Fundament haben. Und innen drin, richtig ist es, dass wir jahrelang leidenschaftlich Freude aneinander haben. Das ist das, was Gott sich wünscht. Sexualität ist etwas, was Gott sich ausgedacht hat. Ist euch das klar? Es ist nicht die Erfindung der Popindustrie, so nach dem Motto, huch, aha, es gibt Sex. Nee, das ist viel, viel früher. Die Aufgabe von Sex, da macht man sich selten Gedanken darüber, wozu gibt es das eigentlich? Ich meine, Hunde haben ja auch nicht immer miteinander, ja? Begegnet sich ein Hund auf der Straße und eine Hündin, das sieht ja nur relativ selten. Ja, also Hunde haben da so bestimmte Zeiten, Menschen haben das irgendwie nicht. Ja, das ist, wozu Sexualität? Die Antwort ist ganz simpel. Sex ist dazu da, dass sich ein Mann und eine Frau durch gute Gefühle aneinander binden. Das ist ganz wichtig. Das passiert übrigens auch dann, 1. Korinther 6 wäre die Stelle dazu, wenn das nicht meine Frau ist. Zum Beispiel bei einer Prostituierten. Das ist das Beispiel, was Paulus verwendet. Ja? Da, wo ein Mann mit einer Frau zusammen ist, intim wird, baut sich etwas auf. Da wird Bindung geknüpft. Da hat man gute Gefühle, die einen aneinander binden. Selbst dann, wenn man das nicht will. Dazu ist Sex da. Und deswegen ist guter Sex, leidenschaftlicher Sex, ein wesentlicher Bestandteil einer guten Ehe. Er gehört einfach dazu. Immer wieder zu sagen, boah, schauen wir uns hier an. Kommt gleich. So. Deswegen, wenn ihr mal aufschlagt eure Bibel, Hohelied Kapitel 5, Vers 1, also ich will zeigen, dass Gott für Sex ist, damit wir nicht Gott unterstellen, er sei so grundsätzlich dagegen. Wisst ihr, so ein himmlischer Spielverderber. Alles, was Spaß macht, Gott ist dagegen. Nee? Hohelied, wenn ihr eine Bibel dabei habt, wäre schön, ansonsten lese ich es euch vor. Hohelied, Kapitel 5, Vers 1. Ich mag die Stelle. Ich mag die Stelle so unendlich. Weil die Stelle selber kommt zu einem Zeitpunkt im Hohelied, wo man etwas ganz anderes erwarten würde. Vorher wird geheiratet, okay? Also Hohelied ab Kapitel 4. Hochzeit, da kommt sie so mit dem Tross nach Jerusalem, er wartet schon auf sie und dann haben die so ein bisschen Fete. Und dann wird interessanterweise am Ende von dem Kapitel beschrieben, wie die beiden sich zurückziehen, wie sie anfangen, sich so ein bisschen umeinander zu kümmern, ja, ein bisschen mehr kümmern, dann wird ein bisschen gestreichelt und geküsst. Und du merkst, es geht so ganz langsam richtig zur Sache. Und du traust dir das als Ausleger gar nicht so richtig zu predigen, ja? Als ich das in der Gemeinde gepredigt habe, habe ich dafür gesorgt, dass die Teenies an dem Tag parallel ihre Teenie-Stunde hatten. Weil du traust dich, das, was da steht, nicht wirklich zu sagen. Und dann, oh, ich kann meine Bibel nehmen. Und dann ist es so, dass auf dem Höhepunkt, da wo sie vorbereitet ist, er, Kapitel 5, Vers 1, sagt, ich komme in meinen Garten. Meine Schwester, meine Braut, ich pflücke meine Myrrhe samt seinem Balsam, esse meine Wabe samt meinem Honig, trinke meinen Wein samt meiner Milch. Das sind Bilder, ich hoffe, ihr wisst genau, worum es geht. Ja, das ist, wenn man so in der Schule Sexualkundeunterricht hat und da gibt es manchmal so Filmchen, die man gar nicht so richtig sehen will, aber man schaut sich doch an, bitte genau das. Ja, also er genießt sie einfach, boah, jetzt ist die Zeit, jetzt will die Liebe aufgeweckt werden. Sie lädt ihn ein und er geht zu ihr ein und die beiden haben so richtig Freude. Und dann kommt aus dem Off eine Stimme und da ist niemand sonst dabei in dem Zimmer. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Ich weiß nicht, wie dein Gottesbild ist, wenn es um das Thema Sexualität geht. Ja? Vielleicht, manche Leute denken ja, also wenn die beiden dann intim werden, dann schlägt Gott im Himmel die Hände vors Gesicht und sagt, oh, bloß nicht hinschauen. Der Gag ist, die Stimme, die jetzt spricht, ist Gott. Da ist kein anderer da. Und es ist das Zentrum des Hohelieds. Und Gott sagt, esst, Freunde. Stark, oder? Esst, Freunde. Trinkt und berauscht euch an der Liebe. Gott ist nicht ein Liebesmuffel. So einer, der sagt, naja, also Sex fürs vielleicht im Dunkeln, wenn man nichts sieht und nichts spürt, fürs Kinderzeugen. Überhaupt nicht. Gott ist voll dafür. Und das müssen wir verstehen. Und deswegen gibt es ein Gebot in den Sprüchen, wenn wir das nochmal aufschlagen, Sprüche 5, Vers 18 und 19. Es ist ein Gebot für den Mann formuliert. In gleicher Weise gilt das für die Frau. Hier sind wir jetzt bei der Hirschkuh. Ja? Also, da sagt Salomo wieder, beziehungsweise der Vater spricht zum Sohn, deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Die Frau, die du in ihrer Jugend geheiratet hast, das ist ein Gebot, was ich dir mitgebe. An der freust du dich bitte. Und jetzt könnte man denken, na klar, man kann sich an vieles anfreuen, wenn man so, also man kann sich an vieles freuen, ja, wenn man so nach Hause kommt und meine Frau begegnet mir, sagt, ja, siehst irgendwie schick aus, oh, riecht auch gut, ja, schön, und alles so schön geputzt. Alles nicht gemeint. Alles nicht gemeint. Es geht weiter. Die liebliche Hirschkuh, die anmutige Gemse, wir merken schon, wo das Thema langsam hindriftet. Und jetzt immer noch das Gebot. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit. Manchmal habe ich den Eindruck, Gott schreibt Dinge klar, damit wir nicht dran vorbeilesen. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit. Und dann heißt es, in ihrer Liebe sollst du taumeln immer da. Ihr könnt es ja probieren, dass ihr das ein bisschen abschwächen wollt. Aber wörtlich oder sinngemäß steht da, genieße deine Frau auf einem Niveau, dass dir regelmäßig die Sicherungen durchbrennen. Das ist Gottes Ideal und Idee von Ehe, von Sex in der Ehe. Und da wollen wir hin, okay? Und damit wir da hinkommen, müssen wir das richtige Fundament legen. Also warum ist es so gut, vor der Ehe mit Sex zu warten? Eine Antwort ist, weil ich danach richtig abgreifen will. Weil ich ein Fundament legen will, wo sowas möglich ist. Wo ich im Alter, ich kann jetzt nur bis 45 schauen, okay? Aber ich kann sagen, 45 ist so ein Zeithorizont, wo ich dem noch zustimmen kann. Ja? Also, und ihr könnt ja immer mal fragen, geht es mit 46 noch? Mit 47 könnt ihr mir dann E-Mail schreiben, nächstes und übernächstes Jahr. Trotzdem nochmal die Frage, okay, warum muss ich vorher warten, damit ich nachher so richtig das volle Package kriege? Ich will euch meine Geschichte nur kurz anreißen. Ich habe mich bekehrt, da war ich mit meiner jetzigen Frau, damaligen Freundin, schon 2, 3 Jahre zusammen. Und natürlich haben wir miteinander geschlafen. ganz normale, nicht-christliche Ehe geführt, waren lieb zueinander, sind nett miteinander umgegangen, waren treu zueinander, alles kein Thema. Und dann kamen wir uns bekehrt. Und ich wusste, meine Bekehrung hing stark an diesem Punkt, wenn ich mich bekehre, muss ich an der Stelle ganze Sache machen. Das war mir irgendwie klar. Also haben wir das gemacht und Gott hat es geschenkt, dass wir uns zeitgleich 600 Kilometer entfernt voneinander bekehrt haben. Und als wir uns das nächste Mal trafen und einander sagen wollten, dass eigentlich das alles so nicht weitergehen kann, haben wir es uns halt gegenseitig gesagt und dann haben wir weitergemacht mit Gott. Und haben diesen gesamten Part Sexualität mal ausgeklammert. Wir sind sehr weit zurückgegangen, weil wir wussten, wenn wir anfangen, uns zu küssen, dann läuft das Programm wieder ab, das mit dem Schneeball. Ja? So. Das heißt, wir haben uns ganz rausgezogen und haben angefangen, einfach miteinander zu reden. Es ist nämlich so, wenn du Beziehungen hast, wo sehr früh die Sexualität Einzug hält, dann kuschelt man viel, wenn man miteinander ist. Aber man redet gar nicht so viel. Das ist mir erst danach aufgefallen. Dass ich anfing, in der Zeit danach, diese Person, dieses Mädchen, überhaupt erst richtig kennenzulernen. Ein Mädchen, dessen Körper ich kannte, aber dessen Seele mir eigentlich recht unbekannt war. Und jetzt merken wir, wo das Problem liegt. Sexualität ist von Gott gewollt. Sexualität ist schön. Sexualität verbindet. Aber Sexualität ist auch einnehmend. Und zu früh geweckt, führt dazu, dass man keinen Blick mehr hat für die Lektionen, die es zu lernen gilt, bevor man einander sagt, ja, ich will. Und es gibt ein paar Lektionen, die man vorher lernen muss. Die finden sich im Hohelied in dem Block Junge Liebe. Der ist in Hohelied 2, Vers 8 bis Kapitel 3, Vers 5. Den möchte ich mit euch heute Nachmittag anschauen. Da gehen wir mal durch. Ich habe schon mal was mitgebracht, so eine kleine Übersicht. Das ist nochmal, Gott ist für Sex, also Sexualität ist Gottes Idee, schafft gute Gefühle, bindet aneinander. Gottes Liebesgebot in Hohelied 5, Vers 1 und dann Sprüche 5, 18 und 19. Guter Sex bis ins hohe Alter ist Pflicht, nicht Kür. Aber machen wir weiter. Hier habt ihr nochmal meine Homepage, Frogwords. Und für den Fall, dass ihr sagt, das Thema ist ja doch interessanter, als ich dachte. Ja, ich bin hergekommen und dachte mir, jetzt will ich doch mehr wissen. Benaja und Alexander, die machen bei uns gerade ein Mitwohn-Jüngerschaftsprogramm, also leben 100 Tage bei uns mit. Die haben gestern hier schon etwas vorbereitet für euch. Zum einen gibt es aus dem Hohelied-Kommentar einen Auszug. Das, was ihr also heute Nachmittag hört, wenn ihr sagt, will ich nochmal nachlesen, noch ein bisschen mehr zuhören, das findet ihr hier als PDF-Download. Und wenn du sagst, ich bin nicht so der Leser, ja, ich bin mehr so der iPhone durch die Gegend-Jogger. Ja, also kein Problem. Benaja hat sich extra gestern für euch hingesetzt und hat das, was hier zu lesen ist, da nochmal gesprochen, ja, euch vorgelesen, damit auch der Letzte sich diese Lektionen anhören kann, der sagt, ja, das möchte ich. Möchte irgendwie verstehen, wie es geht. Und die Lektionen, die wir uns anschauen heute Nachmittag, werden sich drehen um Rücksichtnahme. Ein Punkt, den es zu lernen gilt, lange bevor man miteinander in die Kiste steigt. Wir werden um das Thema Bewunderung uns drehen. Was heißt das eigentlich, jemand zu sein, der einem anderen auf eine positive Weise mit Worten begegnet? Wir werden sehen, dass ein realistischer Umgang mit anstehenden Problemen ganz, ganz wichtig ist. Wenn du das nicht vor der Ehe lernst oder bevor das richtig losgeht, in der Ehe lernt sich das ganz schwer. Wir werden heute Nachmittag sehen, eine Liebe, die sich verschenkt, will vor der Ehe gelernt sein. Und dass Liebe Verantwortung übernimmt, werden wir uns auch anschauen. Also was wollte ich heute Morgen? Ich wollte, dass ihr Folgendes begreift. Der allerwichtigste Tipp zum Umgang mit Sexualität in der Bibel, der allerwichtigste Tipp ist der, dass wir begreifen, wie gefährlich es ist, diesen Aspekt unseres Seins zu früh aufzuwecken. Warum ist das so gefährlich? Oder warum ist es falsch? Es gibt die schnelle Antwort, die sagt, naja, weil es in der Bibel steht, ja, die Bibel sagt von vorne bis hinten, dass Sex in die Ehe gehört, einverstanden. Ich wollte euch eine andere Antwort geben. Ich wollte euch eine Antwort geben, die nach vorne schaut, die sagt, es ist so wichtig, diese Intimität noch ein Stückchen zurückzuhalten, weil sonst Sex die Freundschaftsphase vereinnahmt und dafür sorgt, dass ich kein wirklich tragfähiges Fundament baue für eine jahrzehntelange leidenschaftliche Ehe. Und erinnert euch an das IKEA-Regal? Reihenfolge ist wichtig. Ich möchte dir diesen Tipp geben, als einer, der beide Seiten kennt. Ich möchte dir den Tipp geben, lege ein richtig tiefes, brauchbares Fundament für deine Ehe. Auch wenn das bedeutet heute, ganz klar bedeutet Verzicht. Die anderen werden sagen, ihr spinnt doch. Als wir mit 21 unseren Freunden sagten, wir schlafen nicht mehr miteinander. Die haben den Kopf geschüttelt. Das passte überhaupt nicht in ihr Weltbild. Aber ich möchte dir diesen Tipp geben, an der Stelle einfach Gott zu vertrauen und dann im Nachgang volle Kanne das so zu genießen, was Gott dir in puncto Sexualität schenken möchte. Beim Thema Sexualität ist die Frage, wann es das erste Mal passiert, nicht entscheidend. Kleiner Einwurf, es ist beim ersten Mal gar nicht so schön. Also es ist nicht so entscheidend, wann es das erste Mal passiert, sondern die wirklich entscheidende Frage für euer Leben. Ob es nach 20, 30 und 40 Jahren noch richtig Spaß macht. Und wenn du das willst, wenn du sagst, huch, ich wusste gar nicht, dass Gott so hinter Leidenschaft steht. Ich wusste gar nicht, dass man Ehe auch mal aus christlicher Sicht so ein bisschen erotischer darstellen kann. Wenn du sagst, ja, aber eigentlich gefällt mir das. Eigentlich stelle ich mir so eine Ehe vor. Und ich stelle mir persönlich so Gemeinden vor. Ja? Mein Traum wären Gemeinden, wo du sonntags in den Gottesdienst gehst und es knistert zwischen den Bärchen. Ja? Du hast die ganzen älteren verheirateten Pärchen und es knistert. Wie wenn da so Funken überspringen und du merkst, ja, die können gar nicht drauf warten, bis endlich der Gottesdienst vorbei. Ja? Und die haben immer so aneinander gekuschelt. Ja? Und wo du schon merkst, boah, ja? Wahnsinn, die haben einander richtig lieb noch. Stell dir sowas vor. Aber das ist ein anderes Thema, das wäre wiederum Ehe. Für euch wichtig, dass ihr diesen Traum träumt. Diesen Traum von einer jahrzehntelangen, leidenschaftlichen Ehe, wo Gott sich entfaltet, Gott euch beschenkt und ihr heute sagt, okay, da will ich hin und damit das klappt, lege ich das richtige Fundament. Und der erste Schritt auf dieses richtige Fundament hin ist zu sagen, kein Sex vor der Ehe. Ich wecke die Liebe erst auf, wenn es ihr gefällt. Und das ist irgendwo kurz nach Ja, ich will und nicht vorher. Amen.